Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Ja, heute steht die nächste Ausgabe unseres ja mittlerweile schon regelmäßigen KI-Updates an. Wie gehabt mit am Start ist Matthias, bei uns agenturweit hauptverantwortlich für das Thema KI. Cool, dass du dabei bist.
Ja, schön, Nico, dass es geklappt hat.
Genau, wir schnappen uns heute drei Themenblöcke aus dem riesigen Pool an Themen im KI-Umfeld. Also man könnte stundenlang, glaube ich, drüber reden und ganz, ganz krass ins Detail gehen. Das machen wir nicht. Wir schnappen uns, wie gesagt, drei Blöcke. Der erste Block, ja, was ist so aktuell? Welche Möglichkeiten, welche neuen Modelle gibt es denn überhaupt so, die erwähnenswert sind? Dann den zweiten Block, den wir uns schnappen, ist das Thema UI-Nutzung versus API. Was sich dahinter verbirgt, besprechen wir gleich. Und wir schauen uns mal an, wie OpenAI und solche Kollegen wie Google und Co. ja unterschiedliche Marktzugänge haben, wie die unterschiedlich mit dem Thema KI umgehen. Die beschäftigen sich alle damit, aber ja, sie rollen es halt auf unterschiedliche Art und Weisen aus. Genau, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert gerne diesen Kanal und wir versorgen euch alle 7 Tage, also wöchentlich, mit neuem Input. Und damit legen wir schon los. Also als erstes brauchen wir ein Update. Wie ist der Status quo beim Thema KI? Was ist neu? Womit beschäftigst du dich aktuell?
Ja, also das Gespräch von uns liegt ja jetzt schon einige Monate zurück. Es war ja, meine ich, im Januar gewesen und in der Zeit hat sich also wirklich unfassbar viel getan. Neben natürlich ganz vielen neuen Sprachmodellen. Ich denke da beispielsweise jetzt an Google Gemini 2.5 Pro mit dem riesigen Kontextfenster von, ich meine, jetzt 1 Million Token, was unfassbar viel einfach ist. Wurden auch die ja verschiedenen KI-Features von Google ausgeweitet in den unterschiedlichen Tools. Beispielsweise wurde auch Notebook LM mit praktischen Funktionen jetzt bestückt und ausgestattet. Man kann jetzt beispielsweise die Google Gemini-Suche nutzen, um sich Quellen recherchieren zu lassen. Das ist ein sehr praktisches Feature, weil man da nicht mehr manuell auf die Suche gehen muss, sondern kann sich die ersten 10 Treffer mal anzeigen lassen, was da so kommt, und die Quellen automatisch hinzufügen. Kann das auch beliebig oft wiederholen. Das ist eine sehr, sehr gute Funktion, um auch einfach die Informationssammlung und Zusammenstellung zu beschleunigen. Auch vor einigen Tagen erst rausgekommen ist jetzt die Möglichkeit, dass man aus diesen gesammelten Informationen sich ein Audio-Feature produzieren lassen kann. Das ging die ganze Zeit nur auf Englisch. Das ist jetzt auch auf Deutsch und in anderen Sprachen verfügbar. Quasi könnte man dort eine Podcast-Folge zu irgendeinem Thema erstellen lassen und sich das dann jederzeit anhören.
Also zum Beispiel ein KI-Update.
Ja, wobei es natürlich, also es hört sich nicht ganz so elegant an wie die englische Variante. Da hört man doch ab und zu einen leicht englischen Akzent irgendwie raus und manchmal klingen die Sachen auch so ein bisschen gestelzt. Das ist halt einfach ein anderes Sprachgefühl. Also da kommt dieses englische Sprachgefühl halt irgendwie durch. Das würde man im Deutschen vielleicht nicht so formulieren oder würde auch so diese Emotionen in der Form vielleicht nicht zeigen. Deswegen ist es manchmal nicht ganz optimal, aber es ist ein guter Weg auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Cool. Eine Rückfrage noch, falls es der eine oder andere, der hier zuhört, vielleicht gar nicht weiß. Du hast gerade bei Gemini 2.5 Pro von einem Kontextfenster von 1 Million Token gesprochen. Kannst du einmal ganz kurz in ein paar Worten sagen, was heißt das überhaupt? Also was verbirgt sich dahinter?
Genau, also das Eingabefenster von 1 Million Token bezieht sich darauf, wie viel Text ich in meine Anfrage mit reinpacken kann. Also 1 Million Token entspricht ungefähr 750.000 Wörter, um da mal eine Dimension zu geben. Das ist halt unfassbar groß. Was da verarbeitet werden kann, und das lag halt in der Vergangenheit bei, weiß ich nicht, 250.000 Wörtern ungefähr. Das heißt, es ist das Dreifache geworden, was man damit jetzt verarbeiten kann und sich dort Antworten auch generieren lassen kann. Das heißt, der Kontext wird halt viel, viel größer. Auch wenn ich jetzt in einem Chat mich mit diesem Modell halt unterhalte, habe ich viel mehr Möglichkeiten.
Okay. Was macht OpenAI? Also Gemini ist ja bekanntermaßen Google. Was macht denn so unser... Ja, sind sie noch Platzhirsch? Was macht OpenAI?
Also OpenAI hat auch sehr viel jetzt in verschiedene neue Sprachmodelle investiert. Natürlich auch ein bisschen getrieben durch die chinesischen Entwicklungen rund um die Reasoning-Modelle. Das heißt, die wurden jetzt auch bei OpenAI geupdatet. Es gibt jetzt das Reasoning-Modell O4 Mini und O3 wurde jetzt ja auch nochmal ausgerollt in der Zeit.
Ja, für den oder für die, die es nicht wissen, kannst du einmal ganz kurz erklären, was Reasoning ist?
Genau, also die Reasoning-Modelle, die geben die Antwort nicht sofort, sondern sie überlegen erstmal, können mittlerweile auch die Internetsuche nutzen, um die Antworten, die sie geben wollen, nochmal abzugleichen. Und damit wird halt auch die Antwort wesentlich besser und fundierter dann gestellt, weil man auch einen Einblick kriegt, was dieses Modell gerade denkt und wie es zu dieser Entscheidung letztendlich gekommen ist. Mhm. Und diese Reasoning-Modelle bilden natürlich auch die Grundlage auch für eine weitere Funktion, die veröffentlicht wurde, nämlich die Deep Research von OpenAI, mit der man wirklich sehr umfangreiche Recherchen zu bestimmten Themen anfertigen kann. Das heißt, das Modell arbeitet dann im Hintergrund und gibt dann die Antwort innerhalb von 5 oder sogar 30 Minuten erst, bis es halt alle Quellen gesichtet hat, eine Zusammenfassung geschrieben hat. Das funktioniert auch sehr gut und bevor es startet, wird dann auch nochmal in den Dialog mit dem Nutzer gegangen, sodass die Recherche wirklich auch zielgerichtet ist.
Okay, cool. Also langsam aber sicher kann man das Ding wirklich ja mit aktuellen Daten, die zur Verfügung stehen oder in dem Moment geholt werden, nutzen, um ja sich Dinge recherchieren zu lassen.
Genau, also auch gerade diese Modelle O4 Mini und O4 Mini High haben deutlich bessere Ergebnisse jetzt im Bereich der Datenanalyse geliefert, als wir das zuletzt getestet haben. Das heißt, die funktionieren viel zuverlässiger, auch mit diesem Reasoning-Ansatz, dass nicht das erstbeste Ergebnis jetzt akzeptiert wird, sondern dass tatsächlich auf die Zahlen geschaut wird. Kann das jetzt wirklich sein, was ich da jetzt erarbeitet habe? Und das funktioniert schon wesentlich besser als früher.
Perfekt oder wesentlich besser?
Also ich würde es dem nicht blind vertrauen, aber ich sage jetzt mal, wenn man Tabellen verwendet, die einfach strukturiert sind und wo man es auch, also ja, wo man es halt einfach nachprüfen könnte, ob es stimmt, dann funktioniert das schon sehr reibungslos. Mhm.
Alles, was du gerade gesagt hast, ist ja textbasiert oder Textoutput, Zahlenoutput. Was ist mit dem ganzen Bereich Grafik? Was passiert da?
Ja, da gab es auch einen riesigen Schritt nach vorne. Das war in einer Zeit lang von OpenAI so ein bisschen die Achillesferse. Sie hatten sehr lange ja das DALL-E 3 Modell im Hintergrund laufen, mit dem man Bilder generieren konnte. Aber das war bei weitem nicht so gut, wie es beispielsweise Midjourney oder jetzt von Black Forest Labs Flux. Das hat sich jetzt wirklich von einem auf den anderen Tag dann auch geändert. Also es war wirklich so, man es wurde angekündigt, es gibt dieses neue Bildmodell zum Generieren, was direkt auch in dem Standardmodell ChatGPT 4o integriert ist. Und man gibt im Prinzip seinen Prompt einfach nur ein und das Bild wird sofort in fotorealistischer Qualität erstellt. Das war schon ein krasser Schritt nach vorne, aber damit auch noch nicht genug. Man kann diese Bilder, die dann hochgeladen wurden, dann auch bearbeiten per Textprompt. Das heißt, ich kann dort neue Elemente hinzufügen oder ich kann Bereiche markieren, die entfernt werden sollen. Und was auch sehr auffällig ist, man hat erst die Möglichkeit, konsistente Bilder zu schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Porträts von mir hochladen würde in verschiedenen Formaten und von verschiedenen Seitenansichten, ist es jetzt damit auch möglich, ja, KI-Avatare mehr oder weniger erstellen zu lassen, die man dann zum Beispiel mit Tools wie HeyGen verwenden kann, um diese animieren zu lassen. Also das ist sehr, sehr gut geworden. Funktioniert auch noch nicht perfekt und vielleicht gibt es auch das ein oder andere Tool, die das doch besser können. Midjourney hat ja eher so einen kreativeren Ansatz noch. Aber im Vergleich zu vorher ist es halt ein Meilenstein und ich kann jetzt auch, wenn ich an zum Beispiel einen Shopbetreiber denke, der vielleicht Stoffe oder sowas verkauft, da könnte man zum Beispiel auch so eine Stofftextur jetzt nehmen und beispielsweise in Kissen beziehen lassen, in diesem Stoff, also mit dieser Stofftextur und hätte dann entsprechend ein Bild, was man dem Kunden dann präsentieren kann. Hier, so könnte der Stoff auf deinem Kissen aussehen. Also das ist schon ein sehr cooles Feature. Oder man könnte Modelabels zum Beispiel die Klamotten KI-Modellen anziehen und dann halt schauen, wie das Ganze wirkt oder auch entsprechend in Kontext setzen. Was ebenfalls jetzt auch möglich ist, sind Texte und Schriftzüge und Logos mit in die Bilder zu übernehmen. Das hat sich wirklich sehr, sehr stark verbessert. Sieht auch sehr realistisch aus, klappt auch noch nicht immer zu 100% perfekt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis möglich. Und was auch wirklich vor 2, 3 Tagen auch erst ausgerollt wurde, ist, dass das neue Bildmodell jetzt auch in Custom-GPTs verwendet werden kann. Das wurde jetzt ersetzt. Da gibt es jetzt einen entsprechenden Haken, den man bei den Custom-GPTs setzen kann, dass jetzt die neue Bildgenerierung verwendet werden soll.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Kommen wir zum letzten großen Bereich. Bilder können sich auch bewegen. Sora ist, glaube ich, mittlerweile jedem ein Begriff, aber bis jetzt war es ja immer so, es gab halt sehr, sehr beeindruckende Videosnippets, aber das war es dann halt auch. Was hat sich da getan?
Also zum einen ist Sora jetzt auch in Deutschland endlich auch verfügbar, man kann es nutzen. Es ist auch ab, ich meine, dem Plus-Paket mit enthalten, in Team sowieso. Es gibt einige Einschränkungen, wenn man jetzt keinen ChatGPT Pro-Account hat, dass man beispielsweise nicht Full HD generieren kann. Man kann standardmäßig in diesen kleineren Abonnements nur bis zu 15 Sekunden generieren lassen, bei einer Auflösung von, ich meine, 720p ist das aktuell, also die halbe Full-HD-Auflösung. Und ja, man sieht aber auch an diesem Beispiel, dass sie versuchen jetzt, Sora direkt in ChatGPT auch zu integrieren, also diese zwei Plattformen miteinander zu verbinden. Das heißt, man hat jetzt direkt einen Einstieg über ChatGPT, über die Plattform zu Sora. Da gibt es ein kleines Icon oben links in der Ecke, wo man draufklicken kann, muss sich dann nochmal registrieren mit den Zugangsdaten. Und dann ist halt auch auffällig, dass wenn man sich dann in Sora selbst befindet, dass man dort auch die Möglichkeit hat, jetzt direkt Bilder schon generieren zu lassen und diese dann auch animieren kann. Das funktioniert, ja, es kann sehr gut funktionieren, funktioniert nicht immer zu 100% perfekt. Und es gibt dann Anbieter wie beispielsweise Kling AI, wo so meiner Erfahrung nach die Ergebnisse manchmal doch noch ein bisschen besser aussehen. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache und kommt auch auf den jeweiligen Anwendungsfall drauf an.
Und irgendwann kommt dann dieser Effekt, den du bei der Grafik gerade genannt hast. Du wachst morgens auf, machst genau das Gleiche wie gestern und plötzlich sieht es halt bombastisch aus. Klingt ein bisschen nach der Vorstufe dazu. Genau, das waren jetzt alles Sachen, die sich so entwickelt haben. Die gab es alle, sind einfach besser geworden. Aber es gibt ja auch ein neues Feature, mit dem ChatGPT sozusagen an den Start gegangen ist. Shopping, was verbirgt sich dahinter?
Genau, bei ChatGPT wurde jetzt die Shopping-Funktion integriert. Das bedeutet, wenn ich mich mit ChatGPT über verschiedene Dinge unterhalte und dann beispielsweise nach Produkten suche, bekomme ich jetzt Shopping-Ergebnisse geliefert innerhalb meiner Konversation. Und dort werden die verschiedenen Produkte auch direkt miteinander ja verglichen, die Vorteile herausgestellt und habe dann auch die Möglichkeit, direkt das Produkt zu kaufen über einen ja, Kauf-Button sozusagen. Das kann man natürlich als direkten Angriff jetzt auch verstehen auf Google und Co., die halt klassische Suchanzeigen anbieten oder halt auch auf Vergleichsportale, weil sich dort OpenAI einfach an diesen Ergebnissen mehr oder weniger bedient und die dann kostenlos und kostenfrei zur Verfügung stellt. Vorteil ist, dass der Nutzer entsprechend zu seinem Suchverlauf passende Produkte angezeigt bekommt. Also wenn ich mich jetzt mit meinem GPT über Kaffee-Vollautomaten in einer bestimmten Preiskategorie irgendwie unterhalte, bekomme ich halt dann auch nur Vorschläge zu diesen Modellen, die halt dann auch in meine Range sozusagen passen. Und die Idee, die auch dahinter steckt, ist, dass es ja in den USA jetzt auch die übergreifende Memory-Funktion gibt, also die chat-übergreifende Memory-Funktion, wo sich OpenAI bzw. ChatGPT sehr viele Details zum Nutzerverhalten und zu den Suchen merken kann und dir dann natürlich dann auch entsprechende Produkte darauf basierend vorschlagen kann, wenn du dann danach fragst. Das ist in Deutschland noch nicht umgesetzt, das funktioniert so noch nicht, aber wenn man jetzt beispielsweise eingibt, ich suche eine Kaffeemaschine im Bereich bis zu 300 Euro, was kannst du mir da empfehlen? Dann bekommt man in der Regel solche Dinge angezeigt.
Das sind aber noch organische Ergebnisse oder kann man das schon als Werbetreibender nutzen und dann aktiv Werbung schalten?
Nee, die Betonung liegt aktuell tatsächlich bei OpenAI darauf, dass das alles organische Treffer sozusagen sind und dass sie den größten Nutzen für den Anfragenden zusammenstellen wollen. Das heißt, sie wollen das bestmöglich passendste Ergebnis liefern und das ist aktuell noch organisch, aber ganz ehrlich, denke ich, wird das auch darauf hinauslaufen, dass es dann später die Möglichkeit geben wird, dort in dem Feed auch irgendwie präsent zu sein.
Es klingt auf jeden Fall spannend. Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder ja, Schritte, die ich machen muss, damit ich das nutzen kann?
Ja, also aktuell ist es wohl so, dass diese Empfehlung, diese Shopping-Empfehlung nur für Elektronik, Haushaltswaren und für Fashion gegeben werden. Man kann sich aber auch jetzt bereits als Händler registrieren. Es gibt auf der OpenAI-Webseite eine Möglichkeit, um sich als Händler voranzumelden, um dort präsent zu sein. Noch ist es unklar, wie man seinen Shopping-Feed implementieren könnte. Es wird allerdings vermutet, dass hierfür vielleicht ein Format nötig ist in Form von dem Microsoft Ad-Feed oder aber, dass der Feed auch besonders aufbereitet sein muss in Form von einer bestimmten Datenstruktur, die da erwartet wird. Aber es kann sich auf jeden Fall lohnen, jetzt schon dort einzusteigen und sich vorab schon mal zu registrieren.
Aber wie genau es dann funktioniert, weiß man noch gar nicht.
Das weiß man noch nicht genau. Ist ja noch nicht genau ausgerollt. Ja, es gibt ja auch Mutmaßungen, dass es mit verschiedenen Anbietern, wie beispielsweise Shopify, dann auch Vereinbarungen gibt, wo dann der Feed übertragen werden kann. Aber da ist man noch nicht so weit.
Okay. Also Work in Progress wird sich zeigen, wie das in der Praxis dann wirklich funktioniert. Cool. Das waren auf jeden Fall haufenweise Neuigkeiten, obwohl es halt, wie wir eingangs schon gesagt haben, ein Auszug ist. Aber da könnten wir wahrscheinlich eine stundenlange Folge drüber machen, über alles, was da so neu gekommen ist. Aber ich hoffe, dass es einen guten Überblick gibt über das, was so seit dem Jahresanfang passiert ist. Genau, damit wollen wir von den Neuigkeiten zum nächsten Thema. Bevor wir das tun, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wem das hier alles nicht reicht, wer noch mehr Wissensdurst hat und den stillen möchte zu allen möglichen Online-Marketing-Themen, haben wir kostenfreie Webinare. Es gibt unseren Blog, in dem wir regelmäßig Inhalte veröffentlichen. Also einfach überall reinklicken und einfach wissen. Tanken. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. So, jetzt machen wir keine 180-Grad-Wende, aber trotzdem ein komplett anderes Thema. Bei den KI-Tools, die es so gibt, gibt es eigentlich wie bei jedem anderen System auch zwei Möglichkeiten, die Tools zu nutzen. Das, was man immer so als erstes macht, wenn man sich mit sowas beschäftigt, ist, man nimmt das User-Interface, was die ganzen Systeme zur Verfügung stellen. Entweder ist es for free oder man muss irgendwie einen Zugang buchen oder sowas und dann kann man über das User Interface, kann man das jeweilige System, in unserem Fall jetzt ein KI-System, nutzen, sowas wie ChatGPT oder Gemini. Es gibt aber ja noch einen anderen Weg, dass man eine Schnittstelle, eine API-Schnittstelle, die die Systeme zur Verfügung stellen, manchmal ist es auch nicht nur eine, manchmal sind es auch mehrere, je nachdem wie die aufgestellt sind, kann man halt nutzen, um direkt Eingaben zu machen, um direkt Daten rauszuziehen und in irgendeiner Form weiterzuarbeiten. Kannst du einmal kurz erklären, wie so die Unterschiede sind in der Arbeit mit den Systemen?
Ja, also in erster Linie ist es so, dass natürlich diese standardmäßige Nutzung, die ja jeder kennt, der schon mal mit ChatGPT gearbeitet hat, man hat ein übersichtliches Fenster, in dem man seine Anfrage eingibt, hat einen einfachen Button, wo man sich das Modell auswählen kann, was man benutzen möchte, und kann dann direkt loslegen. Bei der API verhält sich es ein bisschen anders. Das hast du schon gesagt, das ist eigentlich eine Programmierschnittstelle, mit der man einen Kommunikationskanal aufbauen kann, um von einer Anwendung zu OpenAI Zugriff zu erhalten, um dann beispielsweise eine Anfrage an die KI zu stellen und diese dann wieder in die eigene Anwendung zurückzuholen. Ein weiterer Weg, um jetzt auf die API zuzugreifen, bietet OpenAI mit OpenAI Playgrounds an. Das ist ähnlich wie ChatGPT eine grafische Oberfläche, wo man Zugriff auf die API bekommt. Das ist so eine Experimentierumgebung, wenn man es so möchte. Dort stehen dann wesentlich mehr Modelle noch zur Verfügung, unter anderem auch die ganz neue Serie, die man aktuell in ChatGPT noch gar nicht findet, nämlich die Serie 4.1. Da gibt es die Modelle 4.1, 4.1 Mini und 4.1 Nano und die haben beispielsweise auch dieses 1 Million Token-Kontextfenster, was ich auch schon eben bei Gemini erwähnt habe, mit dem man halt sehr viele Daten verarbeiten kann. Allerdings funktioniert hier die Abrechnung etwas anders. Dort ist es nicht so, dass man einen monatlichen Betrag bezahlt. Das kann natürlich Vor- und Nachteil sein, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie intensiv es nutzt. Es entstehen tatsächlich nur die Kosten, wenn ich die Modelle auch aktiv verwende. Und es wird zweimal abgerechnet. Einmal werden die Token abgerechnet, die ich in meiner Anfrage reinpacke, also die verarbeitet werden sollen. Und dann bekomme ich nochmal Kosten auferlegt für die Antworten, die generiert werden und wie viel Token für diese Antworten benötigt werden. Das heißt, wenn ich halt mit sehr viel Input reingehe und dann auch viel Input dann Output letztendlich erwarte, werden die Kosten dann auch höher. Die liegen dann ungefähr, wenn 1 Million Token liegen, ich kann es jetzt nicht 100% sagen, aber ungefähr bei $3 mit 4 O. Wenn man die Anfrage stellt, Aber wenn man dann die Antwort bekommt, ist der Faktor dann ungefähr mal 5. Also kostet dann ungefähr 15 Dollar pro 1 Million Token, die ausgegeben werden. Und das unterscheidet sich aber von Modell zu Modell. Und bei den neuen Modellen 4.1, die sind wesentlich effektiver und damit kann man die Kosten um bis zu 70% senken. Was natürlich ganz interessant ist, wenn man viele Anfragen mit großem Inhalt hat. Da macht sich das schon bemerkbar.
Okay, auch wenn man es nicht so ganz genau sagen kann, aber wie ist denn das Verhältnis? Also ich buche das Ding jetzt über so ein Abo-Modell und nutze das User-Interface oder ich nutze eine API. Also muss ich mich da auf, okay, jetzt wird es richtig teuer einstellen oder ist es eher, wenn ich was Vergleichbares mache? Ist es dann vergleichbar oder wird es günstiger?
Genau, also wo halt der Vorteil ist, ich bin halt komplett frei, wenn ich auch gerade wenn ich über diesen Playground gehe, wo ich ja nicht programmieren muss, ich habe ja die Modelle zur Verfügung, kann ich halt wirklich jedes Modell ausprobieren, was es gibt und ich bekomme auch direkt ein Feedback davon oder auch ein Gefühl, was das Ganze kostet, weil ich die Kosten dort auch direkt im Blick habe. Und über diesen Playground kann man auch die Anwendung, die man über die API eingebunden hat, da kann man dann für jede Anwendung einen speziellen Schlüssel generieren lassen und dann bekommt man dann auch bei der Kostenverteilung angezeigt, welche Anwendung, die ich jetzt über die API angebunden habe, hat jetzt wie viel Kosten verursacht. Und so kann man das ganz gut deckeln. Man kann auch sagen, dass nur ein bestimmter Betrag im Monat ausgegeben werden soll oder ich bekomme dann eine Erinnerung, dass es abgelaufen ist, mein Budget, und dass ich es bitte wieder aufladen soll. Das kann man dort alles einrichten und sowas macht natürlich auch Sinn, wenn ich spezielle Sachen mit KI umsetzen möchte. Also es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, auch KI-Workflows im Unternehmen zu implementieren, beispielsweise mit Zapier oder Make.com. Dort kann man sich Workflows erstellen, die dann auf die OpenAI API zugreifen und dann die entsprechenden Sprachmodelle benutzen kann. Um hier mal ein Beispiel zu geben, man könnte als Podcast-Workflow beispielsweise sagen, wenn ich eine Datei in meinen Google Drive lege, dann soll automatisch diese Datei an OpenAI Whisper, das Transkriptionsmodul, geschickt werden. Dieses Modul schickt dann den Inhalt der Transkription ebenfalls wieder an OpenAI weiter für die Zusammenfassung. Und dann könnte ich in diesem Workflow sagen, nachdem ich diese Transkription und die Zusammenfassung erhalten habe, erstelle mir ein neues Google-Dokument, pack dort meine Transkription rein und verschiebe es in einen entsprechenden Ordner. Also das sind alles Workflows, die man mittlerweile ganz einfach abbilden kann. Muss natürlich gucken, ob das datenschutzmäßig und alles so in Ordnung ist, wie es ja immer so der Fall ist. Aber prinzipiell ist da jetzt sehr viel möglich, auch über diese API, die man dort nutzen kann.
Okay, und das, was du gerade beschrieben hast, ist quasi ein Zusammenspiel zwischen API-Nutzung und Tools wie Zapier oder Make.com.
Genau, die braucht man dazu, die stellen die Verbindung her. Der Vorteil ist, dass man da auch nichts programmieren muss, weil diese Schnittstellen automatisch angesprochen werden. Man hat im Prinzip kleine Piktogramme mit verschiedenen Funktionen, die man da miteinander verbinden kann, die verschiedenen Anwendungen, und kann sich dann so seinen Workflow erstellen.
Und Make.com ist auch kostenpflichtig oder ist das irgend so ein Free-Tool, was man einfach nutzen kann?
Also Make.com gibt es in der Testvariante. Wenn man sich dort registriert hat, kann man eine bestimmte Anzahl an Operationen, so nennt sich das, durchführen, um das auszuprobieren. Ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig teuer. Also die Preise sind da sehr human und bei Make.com ist der Vorteil noch, dass dieses Tool aus Deutschland kommt und dort die Sache mit der DSGVO auch besser geregelt ist als wie beispielsweise mit Zapier.com. Es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit, einen Auftrag zur Datenverarbeitung abzuschließen.
Okay. Ja, für den letzten Block gehen wir einfach mal ein bisschen weg vom operativen Einsatz der Tools, von dem, was so neu ist, sondern wollen uns mal anschauen, ja, wie unterschiedlich der Marktzugang der unterschiedlichen Anbieter eigentlich ist. Am Anfang war das ja so ein bisschen wilder Westen. Man hat so das Gefühl gehabt, ChatGPT ist jetzt so der riesenneue Platzhirsch und überholt jetzt alle links und rechts. Das ist irgendwie noch nicht so richtig passiert. Und es kristallisiert sich ein bisschen raus, wo die Herausforderungen der einzelnen Anbieter bestehen. Also alle haben KI, alle bieten auch KI an, alle entwickeln auch KI weiter. Trotzdem ist der Weg in den Markt zum Nutzer unterschiedlich. Und wir haben uns zwei rausgesucht, OpenAI haben wir gesagt, und Anbieter wie Google und Co., die halt ganz anders mit dem Thema KI umgehen. Kannst du mal sagen, wie?
Genau, also am Anfang hat man ja gedacht, dass Google einfach nicht in die Pötte kommt, um seine KI irgendwie auszurollen oder einzusetzen. Mittlerweile zeigt sich aber, dass Google jetzt, sei es jetzt irgendwie in Workspaces oder auch mit Notebook LM, immer mehr Anwendungen ausrollt, wo die KI ja ganz natürlich integriert ist. Das sprich jetzt in Google Sheets oder auch in Google Docs, wo ich einfach die KI nutzen kann, wenn ich das Abo abgeschlossen habe, und kann die KI dann beispielsweise für die Erstellung von Dokumente direkt verwenden, basierend auf Gemini. Da hat jetzt OpenAI ein kleines Problem, weil sie sind zwar stark im Bereich der künstlichen Intelligenz, aber ihnen fehlt halt die komplette Infrastruktur dazu und die Anwendung. Klar, ich habe jetzt irgendwie einen Chat mit drin, ich habe jetzt Sora mit drin, ich habe eine Canvas-Funktion mit drin, mit denen ich auch Dokumente bearbeiten kann, aber es ist halt eben kein Textverarbeitungsprogramm in dem Sinne, was man hat. Deswegen gehe ich hier davon aus, dass das eine Stellschraube für OpenAI sein wird, dort ein eigenes Ökosystem zu schaffen, um die Nutzer dann auch bei ChatGPT zu halten.
Okay, aber es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und es ist auf jeden Fall, also die halbe Glaskugel ist die perfekte Vorlage dafür, dass wir auf jeden Fall wieder ein Update machen müssen, um dann darüber zu sprechen, wie sie es wirklich entwickelt hat. Und genau, ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt was mitnehmen für euch. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal für noch mehr Wissen. Schaut gerne im Blog vorbei, besucht unsere Webinare. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich fand das wieder sehr interessant. Ich beschäftige mich ja auch ein bisschen mit dem Thema. Es bleibt gar nicht aus, aber in der Tiefe, in der du das machst, natürlich nicht. Deswegen vielen Dank für den ganzen Input.
Sehr gerne.
Genau, wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zur nächsten Folge der Webnet Snacks.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.